Udo G-Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Mein Name ist Flacco, mir gegenüber sitzt wer?
Der gebrochene Mann.
Gordo, Alter, was? Welchen Tag haben wir heute?
Jetzt ist das hier so ein, wo erwische ich dich? Welcher Tag oder welcher Tag ist heute?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir machen hier Insider im Insider. Nee, welchen Tag haben wir heute? Zurückbezug darauf, wo ich mich letzte Woche so aufgeregt habe.
Ja, okay, also wir haben Samstagnacht.
Okay.
Und kann ich mit arbeiten? Nähern uns in Richtung kleinen Schritten dem Sonntagmorgen.
Damit kann ich arbeiten, mit der Einordnung.
Und demnach ist es natürlich klar, dass wir einen Tag nach dem deutschen Europameisterschaftsaus haben und wie ist die Gefühlslage?
Ich würde dich direkt einfach erstmal mal kurz zwischenzeitlich als den wie nennt man diese Krisengewinner? Du bist ein Krisengewinner.
Ich bin ein Krisengewinner, das musst du mir jetzt irgendwie erklären.
Hast du mal in die Kicktipp-Gruppe geguckt?
Ach so, ja, das ich habe heute reingeguckt, ja. Ja. Du warst vor den Viertelfinals, warst du mit 4-5 Punkten vor mir. Und du warst auf Platz 1 sogar auch, ne?
Ich war seit dem zweiten Spieltag ununterbrochen an der 1.
Nee.
Doch. Doch, wirklich.
Das müssen wir nochmal nachvollziehen, rückvollziehen. Ja. Nichtsdestotrotz ist jetzt auf Platz 1 ein Mann namens irgendwas mit Pyrotechnik auch. Und der
Pyro
zweite,
Trash Talk. Pyro Trash Talk.
Genau, und der zweite ist Pyrotechnik. Ja. Das bin ich mit, erster Platz mit 100 Punkten, zweiter Platz mit 99 Punkten. Das bin ich. Und der Querpass Toni, der hier vor mir sitzt, mit 97 Punkten. Und jetzt wird es natürlich auch nicht mehr viel Spiele. 3 Spiele, jetzt geht's um die Wurst. Und Bonuspunkte, da kommst du auch nicht mehr mit weiter. So, ne?
Keiner von uns. Also tatsächlich, nee. Wir beide sind identisch in dem noch, was auszugeben ist. Wir haben beide England mit Torschützenkönig, was beides Quatsch ist. Und ja. Die Halbfinals sind durch. Und unsere beiden prognostizierten Turniergewinner sind auch raus. Und der einzige Unterschied in der Top 3 ist, dass der Werte Henry auf der momentanen 1 Frankreich als den Torschützenkönig hat.
Und ja, das ist aber auch abwegig.
Ja, abwegig.
Aber was ich natürlich jetzt einwerfen muss, du sagst Krisengewinner, also du warst ein Krisengewinner, weil ich habe nicht auf Spanien getippt, du hast auf.
Ich habe mich vertippt und ich habe danach richtige Hassanrufe bekommen. Aber wir können gerne mal die Leute befragen, mit denen ich das Spiel gesehen habe. Ich war ein gebrochener Mann und mein Kicktipp-Name ist eigentlich auch die perfekte Überleitung, was für mich noch wesentlich schlimmer als das deutsche EM aus war.
Meinst du, weil das sein letztes Spiel war, also von Toni Kroos?
Ja, der beste deutsche Fußballer aller Zeiten und wahrscheinlich ein Top 10 All-Time Fußballer, meine Meinung. Verlässt die Bühne.
Aber am Ende, auch wenn es ein Ausscheiden ist, finde ich, ist es ein rühmliches, also für die Mannschaft sowieso, aber insbesondere auch für Toni Kroos ein rühmliches Ende. Hm. Wenn man halt sieht, was, glaube ich, ganz wichtig war, irgendwie für ihn noch einen positiven Abschluss mit der Nationalmannschaft zu bekommen, unter der Voraussetzung mit Nagelsmann und der Art und Weise, wie die Idee des Fußballs und der Teamgedanke da so im Raum stand, bevor er überhaupt zurückgekommen ist. Und wenn man halt sieht, dass ganz viel auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das ist nicht so ein Ego-Ding, weil so schätze ich ihn halt nicht ein, aber es ist ihm trotzdem auch nicht unwichtig war, wie er halt in Deutschland gesehen wird. Und es ist nochmal für seine Reputation unheimlich wichtig gewesen. Hier in Deutschland, nicht weltweit, nur in Deutschland.
Ja, weil weltweit hat das jetzt keinen Unterschied mehr gemacht. Also das muss man sich halt auch vergegenwärtigen und Leute, die, sag ich mal, nur hier auf dem Mesokosmos der Bundesliga und von deutschem Fußball hängen, für die ist Toni Kroos vielleicht nicht so bedeutend, wie er auf internationaler Ebene gesehen wird. Das ist halt, es wird immer schön und schnell vergessen, weil viele Leute, die halt die La Liga nicht im Auge haben oder halt einfach nur einmal im Jahr Real Madrid sehen, im Champions-League-Finale, für die haben gar nicht so diesen Einblick da drin, was das für einen Stellenwert, was dieser Mann für einen Stellenwert im internationalen Fußball hat. Aber
ja, und diesen Stellenwert hat er auch dann, also er hat auch lange Zeit in der deutschen Nationalmannschaft gehabt.
Ja.
Und das hat sich natürlich auch gerade so, ab dem Jahr 2014 unheimlich entwickelt, was dann den Vereinsfußball anbelangt. Und du hast natürlich auch gesehen, Toni Kroos ist zu einer krassen Persönlichkeit, also der war sie schon, die war ja schon vorher,
ja,
aber er ist nochmal zu einer anderen Art von Persönlichkeit geworden. Ja, und da können wir eigentlich auch direkt einsteigen. Er hat sogar ein bisschen, er hat nicht ganz typisch Toni Kroos Rolle gespielt in dem Viertelfinalspiel gegen Spanien. Es fing direkt an, dass er ja da zwei harte Situationen hatte, wo man definitiv in beiden Situationen eine gelbe Karte zeigen könnte. Wobei ich auch sagen muss zu den Leuten, die sagen, ja, dann hätte er runtergemusst. Also wenn er für einen Foul von den beiden gelb sieht, dann geht er ja danach nicht mehr so hin.
Also das, was die entscheidende Verletzung bei Pedri ausgelöst hat, das muss ohne meine Toni Kroos oder ohne unsere Deutschlandbrille muss das gelb sehen.
Ja, es ist halt die vierte Minute, ne? Dann so das Spiel so ein bisschen hinein. Der Schiedsrichter war gestern generell, der hat sich das damit super krass versaut, dass er Toni Kroos da keinen Gelb gegeben hat. Dann hat ihm eine halbe Minute später hat Toni Kroos das halt bei Jamal auf den Fuß gestiegen, also dieses Stempeln. Das ist auch eine gelbe Karte.
Bei Jamal auch? Also ich hab das nur bei Pedri gesehen. Direkt, ich saß da noch in der Bahn, deswegen.
Ja, bei Pedri hat er ihn ja von vorne so, so nur die Beine weggezogen, übers Knie hinweg, so, das zieht krass, das war halt, da war eine hohe Belastung auf dem Bein.
Ja.
Und bei Jamal ist er dann halt auf den Fuß gestiegen. Also das war halt auch trotzdem wichtig, so fürs Auftreten. Ich sag nicht, dass man krass faulen soll oder so, aber ja, war halt so von der Einstellung ganz gut. Und der Schiri hat aber das Problem gehabt, dass er dann hat er mal Rüdiger, ich glaube, das war die erste gelbe Karte, und dann hat er willkürlich gelbe Karten verteilt. Also es war überhaupt keine Linie. Was ist, wie hart darfst du spielen, wie viel taktische Fouls? Die Spanier haben das auch ausgenutzt. Sind ja dann auch in der, also erste Halbzeit geht schon an die Spanier. So vom Grundgefühl und Anfang, ich überlege gerade, Anfang zweiter Hälfte, ziemlich recht früh, geraten die Deutschen in Rückstand nach krasser, schöner Vorbereitung mit viel Ruhe am Ball von Jamal, und dann kommt Dani Olmo, das Schreckgespenst von Deutschland, und der ist so ein Big Game Player, ne? Der macht sowas.
Ich muss sagen, ich hab's komplett gejinxt, weil ich kam gerade an dem Ort, wo ich Fußball geguckt habe, an. Ich hatte tatsächlich, vorher einen stressigen Tag und habe es tatsächlich nicht geschafft, vor Anpfiff schon da zu sein. Habe dann schön auf dem Handy in der Bahn die erste Viertelstunde oder die ersten 10 Minuten, glaube ich, nur gesehen. Und ich kam bei den anderen an, und ich würde schon sagen, also vor allem dadurch, dass ich mich momentan so krass mit verschiedenen Medien zu Fußball auseinandersetze, hatte ich da diese klassischen, also ich war weiter als diese klassischen Sprüche, die man einstreuen kann, wenn man keine Ahnung hat für Fußball. Und ich habe dann wirklich den Spruch gebracht, boah, ich weiß nicht, die Entscheidung zwischen Olmo und Pedri, die war ja wirklich strittig. Weil ich das ein paar Minuten vorher noch in einem Podcast gehört hatte, aber mir es auch so vergegenwärtigt hatte, und ja, ich konnte es unterschreiben und dachte mir dann so, jetzt ist Pedri so schnell raus, und das war eigentlich trotzdem so darauf, also hat sich der Trainer ja auf Pedri eigentlich festgesetzt, dann Olmo zu bringen. Da habe ich gesagt, oh, ob das vielleicht das Kartenhaus ein bisschen einreißen könnte, und dann ist natürlich dann die Olmo der das Tor schießt. Na klar.
Ja, und der war ja auch Man of the Match, hat ja dann auch dann zum Schluss auch das Tor vorbereitet, das zweite. Was man aber dann sieht, die Deutschen stellen um zur Halbzeit. Andrich kommt für Can, und Leroy Sané verlässt den Platz, und Florian Wirtz kommt, und beide Wechsel funktionieren sofort. Also Robert Andrich hat leider auch ein, zwei Situationen auch am ersten Gegentor auch mitbeteiligt, weil er da so ganz früh in die Kette reinfällt, und der Rückraum ist offen. Das war halt unglücklich, und das Gleiche passiert andersrum beim 2:1. Da fällt er nicht in die Kette und hält den Rückraum. Also das ist nicht dann allein seine Schuld, sondern es ist dann auch, da fehlen dann die offensiveren Mittelfeldspieler, und Toni Kroos war platt hinten raus und so, ne?
Der konnte nicht mehr laufen, ja.
Und dann muss Andrich sich auch wieder entscheiden, lass mich in die Kette fallen, gehe ich da mit rein und folge diesem Merino, oder decke ich dann den Rückraum ab, dann hat er eher den Rückraum abgedeckt, und dann haben sie halt geflankt, und der Merino steht krass in der Luft. Davor kommen wir, das war eines der geilsten Gefühle. Ich habe so dran geglaubt. Ich habe wirklich so, meine Frau so, ah ja, die Spanier sind schon gut, die Deutschen auch, aber irgendwie, das wird nichts. Und ich so, doch, 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 glaub mir, wir schießen noch ein Tor. Und dann so ein bisschen Einwurf neuer, ein bisschen hin und her geplänkel. Mhm. Und dann kommt irgendwann eine Flanke von Rüdiger, die wird nochmal in der Mitte, sind 3-4 Abfälscher und dann wird der Ball nochmal auf außen gespielt, auf Mittelstädt. Der bringt die Flanke und Props, Joshua Kimmich springt gefühlte 10 Meter hoch am langen Pfosten und legt das Ding ab. Und Florian Wirtz macht den schön rein, aber so diese Assist von Kimmich, also der hat auch generell ein sehr gutes Spiel gestern gemacht.
Der hat Kukurea eigentlich schon die Lichter ausgeknipst bei dem Zusammenprall von dem, wo er, also man denkt einfach so, Kimmich hat ja nicht eigentlich so die Größe und die Physis, aber die Schulter, die spielt er heute noch.
Ja, aber er hat, wie gesagt, auch Nico Williams, krass eigentlich, also der war verhältnismäßig ungefährlich und der hat super gut verteidigt, hat super viel im Passspiel nach vorne gemacht, also er hat eine sehr gute Leistung.
Ich muss sagen, ich konnte das Gegentor von unseren Ausgleich kurz vor Abpfiff der regulären Spielzeit, konnte ich sehr, sehr gut antizipieren und mir deswegen sehr, sehr schön den Aufbau in erster Linie anschauen. Das klingt jetzt sehr positiv und schön. Nee, wir hatten einfach krasses Delay und ich habe schon in der Nachbarschaft alle jubeln hören und dachte, okay, ich sehe gerade Neuer den Pass geben und konnte dann ab dem Zeitpunkt, wo Mittelstädt den Ball hatte, genau nachverfolgen. Okay, ich habe keine Ahnung wie, aber es wird jetzt passieren. Und dann ist es auch passiert.
Du hast Magenta, ne?
Internet. Das war tatsächlich eben nicht Magenta, sondern wir hatten, weil ich zu spät kam, hatten die anderen schon ARD, war das, ne? Den ARD-Stream laufen. Und Magenta hat nicht so krasses Delay. Und als die reguläre Spielzeit dann durch war, haben wir dann schnell Magenta umgestellt, habe ich mein Login gegeben und dann hatten wir kein Delay mehr. Dann ging.
Ja, ich guck. Also ich habe auch natürlich IPTV in irgendeiner Form, Z2 und sowas. Mhm. Aber sowas gucke ich halt auf ARD. Ich habe noch Kabel, irgendwie funktioniert es bei uns, keine Ahnung. Es funktioniert einfach.
Ja.
Und da bin ich dann halt voll, also verhältnismäßig früh dran. Man kann auch sagen halt, wie gesagt, auch nochmal, um da drauf zurückzukommen, so die letzte halbe Stunde, der Füllkrug war drin und dann gab es nochmal so ein paar Wechsel und Anton ist dann, glaube ich, nochmal gekommen.
Ja.
Anton ist noch gekommen.
Direkt zum Anfang der Verlängerung, ne? Ja.
Ja, ach so, genau, der ist erst zum Anfang der Verlängerung gekommen. Thomas Müller ist noch gekommen vorher.
Ja.
Und die Deutschen haben krass viel Zug zum Tor. Kai Havertz hat eine abnormale Partie gemacht. Ich sag trotzdem, sowohl Kai Havertz als auch Füllkrug, wir können ja vieles auch auf diesen nicht gegebenen Elfmeter, über den wir dann nochmal kurz sprechen können, schieben. Aber wir hatten genug Chancen, dieses Spiel sowohl früher zu kippen in der zweiten Halbzeit, als auch selbst zu gewinnen in der Verlängerung. Weil die Verlängerung, bis auf einen Schuss von Oyarzabal, den man gefühlt 10-mal bei Ultimate Team zieht.
Mehr.
Und auch diese Special Card, so eine grüne Special Card.
Ja, ja,
ganz klar. Schlimm. So wie früher Grimaldo, den konntest du auch nie gebrauchen. Oder dann halt eben das Tor in der 119. hatten die Spanier eigentlich nichts in der Verlängerung wirklich zu bieten, haben sehr versucht, den Ball irgendwie so zum, es sah aus, als würden sie halt mehr aufs Elfmeterschießen spielen. Die Deutschen hatten so viel Aktionen, Florian Wirtz, dann Kai Havertz, der auf den Torwart alleine zuläuft, da lupft. Der Lupfer ist schwierig, wenn er den macht, ist das Weltklasse. Und dass er das probiert, ist auch nicht so verkehrt, aber meines Erachtens nach, das ist aber auch von der Couch aus, wenn er den mit Schnitt nach rechts hinter die Abwehr spielt, weil die ja auch schon überlaufen war, läuft da Florian Wirtz und der kriegt den 100%, ist auch kein langsamer Spieler und schiebt den einfach nur ein. Also das war meine Theorie.
Ich überlege, ob da vielleicht einfach auch ein bisschen mit Havertz, also vor allem, weil es ist ja eine vertretbare Möglichkeit, diesen Ball selbst zu nehmen. Was er gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall, Unai Simon ist übertrieben weit draußen. Es ist nicht, dass ich sage, es ist die 100% falsche Entscheidung.
Und was natürlich dann auch vielleicht ein bisschen im Hinterkopf da mitgespielt hat, war der Druck, der von außen kam, unser Stürmer, der noch kein Spiel, Tor aus dem Spiel geschossen hat. Ja.
Und deswegen werfe ich es ihm auch nicht vor. Es ist ein Stürmer und ein Stürmer soll auch abschließen. Ne?
Ja.
Füllkrug hat auch eine Szene, wo ein Pfosten schießt, dann hat er zwei Kopfbälle, die am kurzen Pfosten vorbeigehen. Havertz hatte zwei oder drei Kopfbälle, die nicht ganz so viel Druck bekommen haben. Wir hatten genug Chancen und trotzdem haben wir dann auch in der 104. Minute Jamal Musiala, der am 16er zum freien Schuss kommt. Und Kukurea.
Kukurea.
Ja,
also,
ja,
wunderbar.
Steht dort. Und im Vergleich zum Elfmeter, den wir gegen Dänemark bekommen haben, ich habe jetzt ganz viele Theorien von allen Seiten und von der UEFA diese Statements gehört und so. Ja, dann ist es eine scheiß Regel. Also das muss ich einfach sagen. Dieser Dänemark-Elfmeter
darf
keiner sein.
Hast du nicht die Schlammschlacht von Patrick Ittrich und Michael Ballack danach noch
bekommen? Ja, ja, doch, das habe ich auch mir dann noch im
Internet. Es war so, ey, ganz im Ernst, es war so Fremdscham und vor allem, liebe Grüße
an Ballack war Fremdscham, ja.
Liebe Grüße an Magenta TV, meine Freunde. Es ist sehr schön, dass ihr anzeigt, dass der Stream vom nachfolgenden Spiel schon läuft, auf dem Kanal, wo diese Schlammschlacht gezeigt wird und ich dann wirklich ins ZDF umschalten muss, dass ich das Spiel gucken kann. Ich schalte dann um und dann ist das schon 8. Minute und ich denke mir, wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, ja, Deutschland ist raus, so, aber besprecht es auf Twitter oder keine Ahnung wo. Also ja, vor allem, also, was Jan Ballack echt kritisieren muss, ist, dass Ittrich doch auch, er erklärt es doch nur. Er ist doch nicht der, der die Entscheidung getroffen hat, so.
Und bei der ARD oder beim ZDF, ich weiß gar nicht mehr, wer es übertragen hat, war Bibiana Steinhaus und die hat halt auch einfach diese Meinung abgegeben, hat gesagt, was die UEFA-Haltung in diesen Situationen ist. Ich finde persönlich, und das sagt jetzt eh jeder, das muss man nicht 10.000 Mal sagen, aber dieses, man weiß nicht mehr genau, wann es Handspiel und wann nicht. Es fühlt sich oft nicht richtig an. Ich finde das, was Julian Nagelsmann gesagt hat, auch zu dem Handspiel, der hat noch ganz viele andere Dinge jetzt seit dem Spiel gesagt und ich muss sagen, boah, ich mochte ihn schon oft sehr, sehr gerne, gerade als Fußballlehrer. Viele Menschen haben ihn strittig so gesehen als Mensch. Und das hat nochmal auch so gezeigt, so was der sonst noch so auf die Karte bringt. Aber der hat zu dem Handspiel gesagt, dass eigentlich, und das fordern auch viele ehemalige Spieler, die so auf dieses Schiri-Gremium mit einwirken soll, dass so ein Elfmeter gepfiffen werden sollte, wie bei Jamal Musiala, weil es ein klarer Torschuss ist. Ich glaube sogar, Unai Simon hätte da Schwierigkeiten gehabt, den zu halten. Ja, er steht nämlich ein Stück weiter links und auf dem falschen Fuß dafür.
Ja.
Auch wenn das keine Absicht ist von dem Spieler, aber die Hand ist abgespreizt, du verbreitest die Fläche und du verhinderst eine klare Torchance. Und das gegen Dänemark, das ist eine Flanke, von der man nicht weiß, wo sie
aus einem halben Meter landet. Entfernung.
Genau, halber Meter, ganz kurze Distanz. Und Kukurea zum Beispiel sieht das. Der steht 3-4 Meter von dem entfernt.
Er zieht den Arm in dem Moment ja auch weg. Das war ja auch Ittrichs Aussage, dass es deswegen kein Overturn ist. Ja,
aber das zum Beispiel, dass der Arm nach hinten weggeht, ist nicht, weil er den Arm wegzieht, sondern ich habe mir es nochmal dann auch angeguckt, nachdem Krügi von Calcio Berlin gesagt hat, der Ball kommt an die Hand und dabei geht der Arm nach hinten. Ja klar, wenn du mit 100 km/h oder mit 90 km/h einen Ball an den Arm geschossen kriegst, dann verändert natürlich dein Arm auch seine Richtung.
Weißt du, ich hoffe mit solchen Situationen einfach nur, also ich find's auf der einen Seite echt, bin ich das Thema leid und kann's nicht mehr hören, auf der anderen Seite, wenn du auf solcher großer, wichtiger Bühne, solche großen, wichtigen Entscheidungen, wie dass das Gastgeberland von der Vorzeige-EM so strittig dann aus dem Viertelfinale ausscheidet, das wird wieder so jetzt thematisiert, dass vielleicht irgendwann dann halt auch wieder mal eine Änderung gibt, dahingehend,
ja, aber
das verbessert. Ja.
Aber ich glaube, das größte Problem ist nicht mal, dass der Schiri das so entscheidet, weil was auch das hat Krügi gesagt, der Held, der zeigt dann an, ey, der hat die Arme angelegt. Ne? Das war vom Schiedsrichter das Signal an alle anderen Spieler, die beide Arme sind angelegt. Und dann hat er ja die falsche Wahrnehmung, weil es waren halt nicht beide Arme angelegt. Und dann sollte der VAR halt sagen, ey, guck dir das selbst nochmal an und wenn er dann soll er entscheiden, was er fühlt und denkt in dem Moment nach den Richtlinien und was er in dem Moment aus dieser Situation sozusagen auch herausinterpretiert,
ja.
Weil das ist das Problem, das ist ja auch für den Schiri schwierig, das ist eine krasse Interpretationssache, so welche Faktoren damit einrechnen, wie hoch ist der Arm, welche ist es natürlich, ist es nicht natürlich, all solche komischen Themen und wenn er dann sagt, ey, ich geb den nicht, dann ist es okay. Aber
weißt
dass
du,
halt der VAR nicht genutzt wird und er sich selbst anguckt, das ist die größte Phase.
Was ich als kleines Add-on schon wesentlich geiler fände, also wenn du natürlich VAR generell komplett strittig, so und diese ganze Situation mit, ja, es war keine klare Fehlentscheidung und da wird nicht eingegriffen, da könnte man sich an anderen Sportarten mal wieder orientieren, Beispielsweise, also auf jeden Fall beim Football und beim Basketball, da weiß ich, dass es so ist. Aber wenn ich mich recht entsinne, ist es auch beim Tennis so, dass jedes Team, beziehungsweise der Trainer dann als Stellvertreter dafür, halt sowas wie eine Challenge hat. Und ein- oder zweimal im Spiel sagen kann, ey, du sagst, Schiri, du sagst, da war das war keine klare Fehlentscheidung. Ich bestehe drauf und hab das Recht, du gehst jetzt raus und guckst dir das an.
Nur unter dem Aspekt ist es, finde ich, realistisch, wenn das nicht als Zeitspielinstrument genutzt werden kann. Und das ist aber im Endeffekt, weil wenn du jemanden, ne, du musst ja jetzt nur irgendwas, nimm irgendein Viertelfinalspiel jetzt, die jetzt waren, und in den letzten 8 Minuten hast du dann 2, 3, 4, da wird's ja immer eng, kritische Szenen, die jetzt aber unwichtig sind, verhältnismäßig, weil sie nicht im Strafraum sind, keine Handspiele, all solche Sachen. Und wenn du dann halt als, also es ist halt nutzen kannst, du hast 2 Challenges, dann nimmst du ja, es geht nicht darum, Zeit von der Uhr zu nehmen, es geht darum, den Spielfluss zu unterbrechen.
Damit aber ja, das kommt halt aus den Sportarten, wo du Timeouts hast, ne? Da ist dir
genau, und das, und das ist halt, das ist halt die Problematik, die du beim Fußball dann hättest, die hast du halt nicht. Und das Spiel ist ja auch eigentlich darauf ausgelegt, dass die Mannschaft, die den Ball, also die die Mannschaft, die zurückliegt, die will spielen, die muss spielen. Und die Mannschaft, die die führt, verteidigt, versucht noch zu entlasten und natürlich so gut es geht, den Spielfluss einfach zu stören. Und da werden natürlich dann auch generell im Fußball ja auch Zeitspielmittel genutzt. Die einen ja gehören so ein bisschen zum Business und die anderen sind so, dass ich sage, boah, übertreibt's mal nicht. Ja, im Endeffekt wäre generell, glaube ich, halt eine klare Regel, dass nicht nur dieses, oh, eine eindeutige oder uneindeutige Fehlentscheidung, das ist, finde ich, ein Kriterium, was einfach Müll ist, sondern wenn es darum geht, spielentscheidende Szenen im 16-Meter-Raum, Handspiele im 16-Meter-Raum, eventuelle rote Karten, dann muss einfach auch dieses, nicht nur der VAR entscheidet, sondern ganz häufig, ey, geh hin, raus, guck, das, die allerbeste Entscheidung habe ich gesehen, wenn irgendjemand was entschieden hat, ob der das dann revidiert hat oder nicht, aber wenn der Schiri rausgegangen ist, hat selber geguckt. Und dann kann das Publikum das auch akzeptieren. Es fühlt sich viel, 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 viel besser an.
Wofür haben wir den VAR, wenn er dann nicht bei sowas zum Einsatz kommt? Ja, genau.
Aber das war halt ein Teil des Spiels. Das hat zu dieser Dramaturgie beigetragen. Ich kann sagen, für mich fühlt sich's heute schon viel, viel besser an. Das Schöne ist das, was ja jetzt auf ganz viele Rückmeldungen kam, dass so Atzen wie du auch mitgefangen waren von diesem, so wieder Bock auf Nationalmannschaft zu haben. Du hast gemerkt, das ist eine coole Gruppe, das, was Nagelsmann dann Interviews noch gegeben hat, auch tränenreich, so, das ist nichts, was gespielt ist, und du spürst einfach, dass es dem ganzen Team und dem Trainerteam und so viel bedeutet. Und er hat halt auch viele Worte so über die Gesellschaft losgelassen, wo es darum geht, dass man so dieses mehr füreinander und miteinander und wieder ein bisschen positiver zu sein, so, dass das unheimlich wichtig ist. Und ja, ich muss sagen, ich bin davon auch so ein bisschen. Ich freue mich einfach. Ich freue mich. Die Deutschen haben, also die Deutschen, das klingt jetzt so pathetisch, sondern die Nationalmannschaft hat wirklich was geleistet, was definitiv über den Fußball hinausgeht. Und wenn es einfach nur für ein paar Wochen ein gutes Gefühl ist und den Glauben daran, dass wir wieder auch beim nächsten Turnier guten Fußball spielen werden.
Eben das. Also es gibt mir jetzt absolute Aufbruchsstimmung, und dass es jetzt wirklich wieder der Anfang einer neuen Zeit ist, wo wir Spieler haben, die wir, also ich habe die damalige Zeit nicht wirklich perfekt mitbekommen, ne? Die WM 2006, die ja aber ähnlich, ja, enttäuschendes Turnier im eigenen Land, aber auch diese komplett junge, diese Übergabe von alten auf jungen Spielern, die ja auch dann eine Ära geprägt haben mit Lahm, Schweini, Poldi, ne? Mit ein paar
Etablierteren. Also was heißt enttäuschend? Also ein verhältnismäßig enttäuschendes Ergebnis, weil der Wunsch natürlich des Sieges da war, aber wer realistisch war, der wusste, dass wir diese WM gar nicht gewinnen können. Ja. Aber ja, dieses zu wissen, du hast, also der Generationenwechsel wird jetzt ja auch anstehen bei der deutschen Nationalmannschaft. Neuer, Müller, Gündogan vielleicht.
Groß.
Groß natürlich. Die werden, glaube ich, aufhören. So, fast alle.
Obwohl ich mir bei Neuer schon fast noch vorstellen kann, dass er die Pepe macht und mit 41 in die USA fliegt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich weiß, was du meinst.
Da haben wir auf jeden Fall, ich habe jetzt Bock auf Nations League mit dir zusammen. Können wir uns mal im Winter mal ein bisschen was angucken? September, Oktober oder so?
Nein.
September, Winter. Doch, doch, wir gucken mal ein Nations League-Spiel zusammen.
Nein. Das wird nicht passieren.
um das vielleicht nochmal rund zu machen.
Ja, sonst hätte ich etwas sehr Gutes, um es rund zu machen.
Ich würde nur kurz einfach nur, sonst sind im Halbfinale, und die werden wir dann jetzt einfach nicht so groß drauf eingehen, die Franzosen nach einem halbwegs durchwachsenen, kläglichen, dann auch wieder gar nicht so schlechten, gerade defensiven Spiel. Die Portugiesen sind da ausgeschieden, hatten aber meines Erachtens größere Aktien.
Als João Félix zum Elferpunkt läuft, habe ich gesagt.
Ja, wusste man, ja.
Ja.
Und du gewinnst meistens auch nicht zwei Elfmeterschießen hintereinander. Das ist irgendwie, vielleicht bin ich ja der Einzige, dem das auffällt, aber das ist so.
Interessant, das bin ich
da. Müssen wir mal überprüfen, mal gucken, wer da reingeht, statistisch.
Ja.
Genau, und die Engländer haben sich gegen die Schweizer im Elfmeterschießen durchgesetzt. Da habe ich echt für die Schweizer, da war ich echt im Auge, die haben ja geführt gegen die Engländer, aber leider zu kurz. Okay, Osaka hat ja dann
das war ein Weltklasse-Tor, aber auch, ne?
Ja, ja.
Da kann keiner was machen.
Engländer haben auch ein bisschen besser gespielt als gerade in der zweiten Halbzeit in den letzten 20 Minuten als jetzt sonst beim Turnier.
Ich muss aber auch sagen, ich habe die Idee von den Schweizern nicht so gefühlt. Ich finde, die haben gegen Ende der Verlängerung nochmal Leute ausgewechselt, die ich eher fürs Elfmeterschießen drinnen gelassen hätte. Und dann starten die irgendwie mit zwei Innenverteidigern, also mit Akanji und Cher.
Ja, aber es ist schwierig, wenn du auch nicht weißt, wie fit. Also, weißt du, du kannst ja von außen nicht reingucken, wie platt ist einer. Und bevor du dann noch, weil einer jetzt nicht mehr den Weg gehen kann, die Engländer haben Harry Kane ausgewechselt, und das lag nicht daran, dass die gesagt haben, also sie haben halt nicht sich dafür entschieden, okay, der trägt sich noch 10 Minuten über den Platz und dann kann er seinen Elfmeter schießen, sondern da ging es darum, okay, wir brauchen jetzt noch einen, der noch fit genug ist. So, das ist, glaube ich, oft ein Punkt.
Aber trotzdem ist die Frage, ob du Akanji als erstes schießen lassen musst. Klar, der ist wahrscheinlich einer, der in einem der auf der größten Bühne der ganzen Mannschaft wahrscheinlich steht, ne, mit Stammspieler bei Manchester City. Aber
trotzdem, du hast auch schon gesehen, dass er den verschießt. Ich finde, man hat ganz häufig, so 60-70%, ganz häufig, fühlt man schon so, der geht wahrscheinlich nicht. Und sonst kann ich auch sagen, das Spiel Niederlande-Türkei hatte auch wieder viel Brisanz, ging richtig hin und her. Die Türkei hat echt krass gespielt und viel Druck gemacht, ist dann auch in Führung gegangen. Und die Niederländer haben das dann aber souverän runtergespielt.
Ich hab das Spiel leider nur im Augenwinkel immer so ein bisschen geguckt, und ich hatte ja auch vorher gesagt, dass du mich dann vielleicht ein bisschen bei dem Spiel tragen musst. Was mich interessiert, kannst du das einschätzen, ob die Sperre von Demiral jetzt den Unterschied gemacht hat?
Nee, weil ich glaube, das war sein Ersatzmann oder auf jeden Fall sein Nebenmann, hat ein Kopfballtor gemacht nach einer Flanke an langen Pfosten.
Ja.
Von Ader Güler, der mit seinem rechten Fuß mal geflankt hat.
Ja.
Und da stehen dann wirklich drei türkische Nationalspieler hoch in der Luft gegen zwei Holländer, und das Ding wird eingenetzt. Also so, ja, defensiv, weiß nicht, die Niederländer haben halt einfach irgendwann, so in den letzten 20 Minuten, die lagen ja dann hinten noch, haben die richtig Dampf gemacht, und dann.
Wer hat denn die Tore für die Niederländer gemacht? Weißt du das gerade?
Und zwar De Vrij hat den Ausgleich gemacht, auch nach einem Eckball.
Ja,
und das zweite Tor, lass mich mal gucken. Wo ist das Spiel da? Da. So. Das zweite Tor. Ja, ich muss gucken. De Vrij. Und steht hier nicht. Eigentor. Ah ja, genau. Eigentor.
Ah, stimmt. Gakpo, ja, das habe ich auch
gefunden. So mit reingegangen. Ich glaube, es war Gakpo, und aber Eigentor von der Türkei. Deswegen
schade für ihn auf jeden Fall, weil Cody Gakpo ist ja trotzdem, auch wenn das Tor nicht für ihn gerechnet ist, momentan Torschützenkönig mit drei Toren.
Und die
Holländer einer Vorlage, ja.
Wirklich so in den letzten halben Stunde, muss ich sagen, haben die echt guten Fußball gespielt. Und haben, also man sieht jetzt so, die sie durchgesetzt haben, waren schon konservativ denkendere Mannschaften außer Spanien, wobei die den super gut hinkriegen, offensiv wie defensiv auch zu spielen, wobei die gegen die Deutschen auch oft geschwommen sind. Und Deutschland und Spanien waren so die offensiv stärksten Teams. Jetzt ist Spanien noch drin, Frankreich defensiv einfach krass, aber offensiv ist das sehr, sehr mau. Und die Holländer, ähnlichen Niederländer, haben wirklich nicht so, also waren von all diesen Teams außer Spanien noch die spielstärksten. Und die Engländer gefühlt mit, ja, kann ich, ich weiß gar nicht, was so ein Fußball das ist. Aber brauchen wir nicht weiter ausführen. Aber sie haben sich heute
Woche
dann doch verdient und, durchgesetzt.
Ja, wir reden nächste Woche drum. Ich habe ja gesagt, ich will die Engländer nicht mehr größer thematisieren, außer wenn sie rausfliegen. Es war das 100. Coaching-Spiel von Gareth Southgate und damit sind wir mindestens 99 drüber. Über dem, was er eigentlich coachen sollte. Nein, er hat auch schon noch Phasen gehabt, wo es besser war, aber reden wir nicht mehr darüber. Wir waren eben, du hast eben Spanien erwähnt. Und das nehme ich jetzt einfach mal für meine Überleitung. Weil am Ende des Turniers, egal wie gut die deutsche Mannschaft sich verkauft hat, steht mal wieder ein Ausscheiden gegen Spanien. Startbench-Cut. In meiner Lebzeit habe ich 3 Ausscheiden gegen Spanien erlebt. 2008 EM-Finale, 2010 WM-Halbfinale und 2024 EM-Viertelfinale.
Waren es nur 3?
Es waren nur 3.
Was mit 2012?
Haben wir gegen Italien gespielt.
Ah, genau, ja. Und die sind dann gegen Spanien rausgeflogen.
Im Finale, ja, genau.
Ja.
Also,
also 2008?
Ja.
2008, was war noch?
2010 Halbfinale und jetzt gestern.
Okay. Und 2008 war Finale, ne?
Ja.
Ja. Das war die EM in
Österreich und Schweiz.
Ja. War eine geile EM, war ein geiles Turnier. Ich glaube, das hat, boah, das hat sehr weh getan, weil da sind wir uns auch, haben uns, glaube ich, im Halbfinale gegen die Türkei durchgesetzt, ja. Was ein krasses Spiel war. Es war generell eine geile EM. 2010.
War es Carles Puyol mit dem Kopfballtor?
War mit dem Kopfball. Genau, ja. 2008 war Fernando Torres.
Genau.
Und
ja.
2010 dann Puyol. Boah.
Auch immer knappe Spiele gegen die, ne?
Ja, ist natürlich jetzt recently bias mäßig nicht so einfach. Aber wie ist dein, wie meinst du Startbench Cut? Also mit der komme ich am meisten klar, mit dem geht so und die ist die allerschlimmste.
Ja, würde ich sagen. Und ich habe es jetzt nicht rausgenommen. Also klar, es bietet sich an, wir haben 3-mal Spanien und es sind natürlich 3 unterschiedliche Situationen. Wir haben ein Finale, ein Halbfinale und ein Viertelfinale. Wir haben 2-mal EM, 1-mal WM. Aber ich finde es halt von seinen verschiedenen Konstitutionen sehr interessant. Wir haben diese 2-8, das Finale, wo man, also kannst du eigentlich auch so bewerten. Es ist ein Finale, wo wir verlieren. Dann haben wir das Halbfinale 2010, wo wir aus diesem Mörder, scheiße Mann, wir sind unbesiegbar, Spiel gegen Argentinien mit einem 4-0 rauskommen, wo wir mit Thomas Müller den neuen Shootingstar dieser WM gekürt haben, weißt du, und dann diese Erwartungshaltung hatten und dann jetzt halt das Viertelfinale der Horn.
Ja, dann fange ich mal an. Also ich glaube, die für mich glaube ich, oh, warte mal. Okay, die, mit der ich am allerehesten noch fein bin, ist die jetzt. Mhm. Weil ich ganz viel Positives, weil es auch die Heim-EM ist, natürlich wäre das super schön gewesen, die zu gewinnen oder ins Halbfinale zu kommen. Mhm. Aber irgendwie kann ich damit viel besser meinen Frieden schließen. Deutschland hat eine gute Leistung gezeigt. Die haben das Land mitgenommen. Es war gute Atmosphäre irgendwie. Irgendwie hat es einfach Bock gemacht und dem Team zuzuschauen und dieses Gefühl davon zu haben. Deswegen ist es einfach nicht so krass negativ, auch wenn es krass herzzerreißend ist. Bench ist für mich, mir ist jetzt die Frage, beide Turniere waren sehr, sehr schön.
Hm.
Aber ich glaube, dass ich bei Bench mit 2010 gehe, weil ich
weil es nicht das Finale war?
Ja. Ich weiß nicht, ist irgendwie, es war auch krass dramatisch und so. Ich glaube, es war auch das Spiel, wo Gomez über die Latte geschossen hat. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, das, ja. Nee, doch, das kommt hin, ja.
Das Team war damals schon so, ne, das war ein krass geiles Turnier und das Team war damals schon so, dass man gedacht hat, oh, jetzt sind sie definitiv so weit, was sie dann erst 2014 waren. Und deswegen hat es schon sehr, 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 sehr weh getan. Und aber war halt auch trotzdem gegen Spanien kannst du ausscheiden, ne? Das hast du bei allen dreien. Und irgendwie war da so ein bisschen das Gefühl, okay, das wird langsam unser Angstgegner im Gegensatz zu Argentinien.
Hm.
Und ich glaube, das Schwierigste, wirklich das, was ich cutten würde, wäre 2008, weil ich das Turnier besonders schön in Erinnerung habe, weil ich geile Tore in Erinnerung habe, weil ich einen übertrieben starken Philipp Lahm und Mesut Özil in Erinnerung habe. Auch ein krasses Freistoßtor von Michael Ballack.
War 2008, warte mal. War 2008 Mesut Özil schon am Start?
Ja, Logo. Natürlich.
Im Ernst?
Ja, Logo.
Also das Ding ist, weswegen es für mich auch ein bisschen anders, weswegen ich anders an die Bewertung hier rangehe, ist, dass ich 2008 nicht so wirklich mitbekommen habe. Weißt du? Das war, also 2010 war so mein erstes richtiges Turnier und ich habe halt irgendwie so im Gefühl, dass Mesut Özil da irgendwie so der Jungspund war, der da gerade reingekommen war.
Nee, und zwar Europameisterschaft.
Ich kann ja trotzdem schon mal eruieren, wie ich das Ganze aufbauen würde, während du gerade in der Recherche bist. Ich würde genau aus dem Grund, den ich eben angeführt habe, sagen, dass ich 2008 einfach nicht bewerten kann. Ja, und deswegen würde ich das immer noch als damit komme ich am besten klar wahrscheinlich definieren, auch wenn ich jetzt mit der aktuellen Situation auch sehr gut klarkomme. Jetzt aktuell, und das wäre eigentlich schon fast mein, bin ich eigentlich der Einzige, der das Ende der Ära von Groß und Müller mehr betrauert als das Ausscheiden?
Ich glaube ja. Also zumindest bei mir.
Hm.
Weil natürlich ist, vielleicht macht es auch das Alter, aber dieses zu wissen, dass Dinge endlich sind, selbst wenn sie manchmal sogar nie begonnen haben, der Lebensphilosoph.
Hm.
Das gehört halt so dazu und ich habe mich so voll damit angefreundet zu sehen, dass sich Dinge auch verändern, neue Leute nachkommen, egal in welchen Bereichen und halt eben auch im Sport, den ich so gern verfolge. Und halt natürlich auch Alte irgendwann aufhören. Dann gehört es halt, die Gebühren zu feiern. Und irgendwie ist es so, als würde halt dieser Gedanke, das ist cool aus der NBA, die sind halt jetzt in der Hall of Fame. So, das ist was nie wieder weggeht. Und das ist natürlich was bei so einem Spieler wie Thomas Müller und Toni Kroos. Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Die werden noch in 40 Jahren definitiv von unseren Enkelkindern
das erwähnt. Ist, also ich glaube wirklich, Toni Kroos ist jetzt so für mich dieser erste von den ganz, 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 ganz Großen, der aufhört, wo ich dann so wirklich später erzählen kann. Oder jetzt auch nur, wenn ich jemanden treffe, der in 5 Jahren anfängt, Fußball zu gucken oder jetzt noch nicht so aktiv dabei ist, wo ich sagen kann, ey, Toni Kroos, den habe ich damals, weißt du, so die Karriere mitbekommen. So. Das ist, ich weiß, oh, ich kann es zeitlich gar nicht so gut einschätzen. Was war nochmal dein erstes Turnier, wo wir uns ungefähr bewegt haben?
Mein allererstes Turnier, was ich wirklich bewusst wahrgenommen habe oder was ich wahrgenommen habe?
Nee, was du wirklich da noch so mitgenommen hast. Ja.
Also WM 94, das war zeitversetzt, habe ich so ein, zwei Sachen von Spielen in Erinnerung gegen Kroatien, glaube ich, in der Gruppe oder so. Und ja. Ich kann mich an das Elfmeterschießen, also dann von Deutschland nicht so viel, weil die auch ausgeschieden sind. Mhm. Aber ich kann mich an das Elfmeterschießen zwischen Italien und Brasilien erinnern.
Okay.
Roberto Baggio, der über die Latte schießt, da war ich 4. Nee, Quatsch. 94, ne? Ja. Da war ich 8, so.
Ja.
Und dann, also das richtig, allererste richtige, ich gucke auf fast alles, war dann 1996, die EM in England. Ja, und kurz 2008 war Mesut Özil nicht dabei.
Mhm.
Ich revidiere, der war erst 2012 bei bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften war er bei 2010 dabei, also muss ich es auch tauschen. Weil dann Stimmung im Land, Schweiz und Österreich im Gegensatz zu Südafrika, zwar beides geil, Südafrika hatte seinen eigenen Flair mit den Vuvuzelas,
ja,
aber wie gesagt, dann muss Bench 2008 sein und Cut Südafrika 2010. So, weil da war halt dann dieser Ballack-Treffer und Mesut Özil in schon krasser Topform, so, ja.
Jetzt muss ich schon wieder da was dazu sagen. Weil Ballack war 2010 nicht dabei.
Ey, dann vertaucht, also dann ist es so, dass ich denke, pass auf, dann hat Ballack 2008 diesen Banger Freistoß gegen Polen geschossen.
Und bei 2010 war er verletzt. 2010 war er verletzt.
Ja. Und zwei, stimmt, ja, und zwei, genau, Boateng. Mhm. 2010 hat aber Mesut Özil ein krasses Tor geschossen, das weiß ich noch. Ja,
ja, ich da dämmert es auch bei mir. Ich glaube, gegen Ghana war das.
Ja, und was ein Banger.
Und da gab es auch noch die Stuttgarter Legende Kakao, Alter.
Oh,
wenn
ja.
Wenn du den noch kennst. Alter, der macht 4-0 gegen Australien im ersten Spiel, ja.
Macher.
Ja, und ich glaube, dann sind wir auf einer Wellenlänge. Ich glaube, weil ich habe zwar eben gesagt, dass ich mit 2.8 am wenigsten verbinde, aber dadurch, dass ich mit 2.24 gerade so gut klarkomme, setze ich trotzdem das auf den, wie rum haben wir es gesagt, ich starte das, weil ich damit am besten klarkomme. Und ich sag auch in der Retrospektive, tut es weh, ein Finale zu verlieren. Deswegen ich 2.8 auf die Bench setze und 2010 ist für mich der Cut, weil das war mein erstes Turnier, was ich wirklich jedes Deutschlandspiel komplett und es, da haben wir ja auch, ich glaube, vor 1-2 Wochen mal drüber gesprochen, wo ich dir auch noch wirklich fast jedes Ergebnis sagen kann, die Torschützen teilweise noch zusammenkriege, weiß, wo ich die Spiele geguckt habe und so. Das
nicht
war einfach,
so wie ich gerade, weil ich schon so viele Turniere erlebt habe, dass ich da ganz schön was zusammengemischt habe.
Passiert, aber das war halt einfach dieses Turnier bei mir und dann auch dieser Thomas Müller-Hype, dieses Spiel. Erst gegen England mit dem Ball auf der Linie, ne, was heute nicht mehr passieren würde, mit dem zwischenzeitlichen 2-2, was gewesen wäre, wir gewinnen das Ding 4-1, das war das erste Turnier von Manuel Neuer. Mit dem
geilen Tor mit Manuel Neuer Assist auf Miroslav Klose gegen England. Wow.
Ja, ja. Und dann halt kommt diese ganze, da habe ich vorhin auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, diese Diego Armando Maradona Sache in Kombination
mit
Thomas Müller und diesem 4-0. Also das hat einfach meinen frühen Fußballkompass so krass geprägt, dass ich das Schlimmste für mich war auf jeden Fall.
Und Thomas Müller war aber auch so ein wirklich, ich meine, jetzt ist es ein, also ich sag jetzt alter Mann, im Fußball ist ein alter Mann.
Er ist jünger als du. Er
war wirklich auch so ein typischer bayerischer, frecher Lausbub.
Ja.
So, der hatte so diesen Charakter und das hat
verschmitzt.
Der war so, der ist heute natürlich ein erfahrener, unkonventioneller Spieler, aber durch dieses, als er noch jung war, der hat Sachen gemacht und Tore gemacht. Der war extremst effektiv, auch gerade für die deutsche Nationalmannschaft. Das war schon irgendwie, deswegen, das ist wichtig auch, dass wir Toni Kroos und Thomas Müller auch da so in Ehren halten. Nico, Brudi Völler von Culture hat auch gesagt, in der Hall of Fame, die besten 10 deutschen Spieler, muss ein Thomas Müller auftauchen. Safe.
Boah, wollen wir das fast kurz aufmachen?
Nee, aber das können wir irgendwann mal, wir können irgendwann mal, wir machen, weißt du, was wir machen?
Mhm.
Entweder für nächste Woche oder wenn die EM vorbei ist, machen wir irgendwann mal, jeder schreibt eine Top 10 von deutschen Nationalspielern auf.
Mhm.
Boah. Können wir uns auch noch Zeit lassen. Aber müssen wir mal merken, also uns merken.
Ja.
Ich habe eine Kleinigkeit für dich.
Okay, ich hätte sogar auch noch was für dich, aber dann fang du mal an.
Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass das neue Eintracht-Heimtrikot eine absolute Frechheit, ein absolutes, es ist ein Verbrechen, an einem Heimtrikot. Bin ich der Einzige, der das so sieht? Und bin ich auch, also das weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, aber bin ich eigentlich auch nicht der Einzige, der denkt, dass das eine Marlboro-Kippenpackung ist?
Ey, Olli, ganz im Ernst, du warst nicht in den letzten Stunden auf Instagram, oder?
Doch, ich hab's gesehen.
Nein, Scheiße, ich wollte es dir unbedingt mitbringen.
Das ist aber die Eintracht Medienabteilung, die gucken und sehen das Feedback und dann machen sie einen Post, wo du halt im Trikot-Style noch Warnhinweise auf der Brust stehen hast.
Die muss ich eigentlich aus journalistischer Sorgfalt hier einfach mal verlesen, oder?
Ja.
Also, schnallt euch an, weil ich sag mal so, es geht zum Erdkern. Wir fangen an. Eintracht kann süchtig machen. Ist gut.
True.
True. erhöhtes Risiko an Torgefahr. Den fand ich einen der schlechtesten eigentlich.
Ja.
Ekitike kann ihren Strafraum gefährden.
Ja, okay, das ist aber dünn.
Ja. Eintracht fügt ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung erhebliche Emotionen zu. Den fand ich gut.
Der ist gut.
Kevin Trapp lässt ihren Stürmer alt aussehen. Also man muss halt einfach die Warnhinweise auf Zigarettenschachteln so gut kennen wie Olli, dass man einfach weiß, wie gut die dran angelehnt sind. Kinder von Eintracht-Fans werden oft selber Eintracht-Fans, finde ich auch sehr, sehr stark.
Aber da siehst du halt wirklich, die Jungs und Mädels ja. Bei der Medienabteilung, die haben auf jeden Fall Humor. Ich habe heute auch mit einem Mitarbeiter von der Eintracht gesprochen und der war dann auch so, ja, also gar nicht despektierlich, aber er findet das Design gar nicht so schlimm, aber so ein bisschen wird es auch aussehen wie ein Jugendtrikot, so, ne? Also so aus der von der Jugendmannschaft.
Ja, absolut.
Ich finde die Farben selbst gut. Das Rot, so ein helleres Rot mal, das ist ja ein helleres Rot, nicht so tief. Und das, also die Farben sind ja wirklich die Anlehnung an, was ist das, 1980er irgendwie, ne? Ja. 80er Trikots. Diese mit Dings mit, da gab es auch welche mit Höchst und dann mit so Sternen, ich glaube mit weißen Sternen im roten Bereich mit drin. Wenn sie das, warum macht ihr nicht einfach eins, was genau so aussieht, vielleicht ein bisschen fresher und neuer? Aber wenn das so eine Marlboro-Kippenpackung mit einem Stern unten an der Seite am Bauch, der auch noch das Schönste an diesem ganzen Trikot ist, wenn das unser Heimtrikot sein soll, wundert euch nicht, wenn die Verkäufe komplett in den Keller gehen.
Nee, ich sag, Nike wollte den Abgang so entspannt wie möglich machen.
Das lässt auch kein Verein mit sich machen. So, das ist doch das eigene, also die haben doch selbst, die sagen doch auch, was sie wollen.
Ja.
Also die Eintracht.
Also eigentlich wäre es der Move, weil es läuft bei mir ja jedes Jahr drauf hinaus und wenn das Auswärtstrikot nicht mehr hergibt, dann werde ich mir wie immer eins holen und vielleicht wird es auch das sein. Da muss man aber eigentlich mit viel Humor rangehen und ich überlege halt gerade, so, es gibt ja ein paar Fußball-Ikonen, die einfach dafür bekannt sind, dass sie Raucher sind. Ich denke an Walter Frosch, ich denke an Mario Basler. Wer ist es in der Eintracht-History? Wer ist da der Mann mit der Kippe? Heribert Bruchhagen?
Ja. Yeah.
Ich weiß nicht, wer von den Spielern alles da früher noch gequarzt hat. Das ist halt nicht mehr meine Zeit. Das muss man mal recherchieren.
Das müsste man mal recherchieren.
Wer da ein kultischer Name wäre.
Also, ja. Ey, aber das Trikot ist mir zu hässlich, als dass ich das kaufen würde. Selbst wenn ich mir ein Gaudino oder sowas drauf machen würde. Ich hoffe halt, dass das zweite, also das Auswärtstrikot und auch respektive das Champions League, UEFA Euroleague Trikot, dass das Killer wird. Da hoffe ich halt drauf. Das kann ich mir vorstellen, dass sie zwar was Kontroverses jetzt gemacht haben, aber dass sie dann noch einen Banger rausbringen.
Wir sind auf jeden Fall gespannt.
Dann hatten wir was zu lachen, zum drüber diskutieren und trotzdem noch wo wir dem Verein mal wieder ein bisschen Geld in den Rachen werfen können.
Auf jeden Fall. Ey, und weil du mich letzte Woche so auf dem falschen Fuß erwischt hattest,
bist du
heute
vorbereitet?
Ich bin heute ein bisschen übermotiviert. Ich dachte, wie es ist, ich hab noch einen Startbench-Cut. Und es hat mir Guck eben mal, so viel Spaß gemacht.
Bist in meine Psychologenschule gegangen und zack.
Ja, ja.
Ist er vorbereitet, der Junge? Dann hau mal raus.
Ich hab sogar zwei noch. Ich muss mal gucken, welches ich besser finde. Also es hat alles sehr, sehr viel Fußballbezug hier, weil es mir alles irgendwie während des Deutschlandspiels gekommen ist. Ja gut, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, das spare ich mir mal auf. Sagen wir mal einfach mal so, die Halbzeit. Die Halbzeit, wir gehen einfach mal davon aus, dass ich sag erstmal und dann kannst du ja Rückfragen stellen. In der Halbzeit von so einem Deutschlandspiel, also von einem Fußballspiel, wo man sich gegebenenfalls, wir haben ja schon geklärt, du guckst ja auch gerne mal alleine Fußball, aber die Halbzeit von einem Spiel, man hat sich getroffen, man guckt nicht alleine. Wie verhältst du dich in der Halbzeit? Lässt du gegebenenfalls das Heute-Journal oder die Tagesthemen laufen und dann achtest du drauf, was die da für Analysen machen? Gehst du schnell etwas erledigen? Also das kam mir der Gedanke, weil ich am Freitag dann zum Kiosk gegangen bin und noch ein kaltes Bier geholt habe? Oder bist du so ein Wegzepper? Zappst du dann irgendwie, keine Ahnung, guckst, auf Dreisat läuft gerade ein schöner Film, da gehe ich mal so 10 Minuten rein.
Also das ist ja so einfach zu beantworten.
Okay.
Die Reihenfolge ist ja klar. Cut okay. Bedeutet ja, das mache ich auf gar keinen Fall. Ne?
Ja.
So, gut. Ich fange auch mit Cut an. Auf gar keinen Fall fange ich an, umzuschalten.
Mhm.
Unter gar keinen Umständen. Wobei ich auch sagen muss, ins Heute-Journal reinzugucken, das ist ja eine Doppelrubrik, die du damit aufgemacht hast. Einmal Heute-Journal und die Analyse der Spielszenen. Deswegen, ich weiß, dass da immer noch eine Nachrichtensendung oftmals dazwischen kommt, aber oder eine Werbeunterbrechung.
Ja.
Aber ich lass das mal raus, weil das, da würde ich eh nicht zugucken, aber bei der Analyse würde ich wahrscheinlich zugucken. Deswegen, was erledigen auf die Bench und die Analysen gucken und auf Temperatur bleiben. Also das ist so das, was mir voll wichtig ist, wenn ich was erledigen kann, so was ich noch muss, wie gesagt, nochmal, wenn du nochmal kurz an den Kiosk musst oder als Hausmann den Müll rausbringen musst oder die Katzentoilette sauber machen musst oder. So, das klar, das würde ich auf jeden Fall tun, aber eigentlich entspanne ich einen kurzen Moment, gerade wenn dann sowas wie Heute Journal kommt und dann bin ich heiß, guck nochmal so, wie ist die Analyse, was gab's für Szenen und dann geht die Zeit eh schnell rum. So eine Halbzeit geht immer schnell rum.
Also, ich sag dir, wie es ist. Dadurch, also mir ist es aufgefallen, ich war derjenige, der dann nochmal zum Kiosk ist, hat nochmal ein paar Bier geholt, etc., etc. Und ich habe das sehr gefühlt. Also deswegen würde ich das jetzt neuerdings, das muss aber auch in einem richtigen Setting sein, weil da muss der Kiosk in der richtigen Entfernung sein, etc. Ich war nicht zu Hause hier, von mir zu Hause aus, da wird die Halbzeit nicht reichen, um zum Kiosk zu gehen. Weißt du, ich war bei Freunden und da hat es perfekt gepasst. Da war das so dann an der Hauptstraße, da bin ich dann hin, da haben Leute vor dem Kiosk gechillt. Ich fand das richtig geil, aber mal so ein bisschen Status-Update. Und Jungs, wie ist es so? Da bist du ja auch einfach, während das Deutschlandspiel läuft, ist jeder auf der Straße, den du triffst, dein Kollege. Weißt du? Ja, da datet man sich ab und was auch immer. Und deswegen
habe ich nicht so viel unterwegs dann.
Ja, doch, da waren auch verschiedene Gaststätten, Kneipen offen, weißt du, da hast du da unterhalten, so, da läuft gerade irgendwie was, du läufst da vorbei, ist alles cool, dann gehst du in den Kiosk rein, der guckt da das Spiel währenddessen und was auch immer. Und das ist cool. Das würde ich starten, sage ich sogar. Wenn ich tatsächlich nichts zu tun habe, ich zappe weg. Aber wenn ich zu Hause bin, dann schaue ich in der Regel auf dem Computer alleine, so, und dann habe ich auf dem zweiten Bildschirm hier das Spiel, mach das stumm und hab währenddessen dann was anderes laufen. Geh dann vielleicht mal auf Toilette, hol mir was zu trinken und so.
Ja, das sowieso.
Aber ich cutte wirklich diese Halbzeit-Analysen und was auch immer da kommt. Das Einzige, was absoluten Legendenstatus dahingehend hat, und weil du jetzt auch eben diese Nachrichtensachen nochmal ausgeklammert hast, war 2006 Halbfinale, Verlängerung. Also zu Verlängerung hin. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich stehe noch auf dem Schlauch.
Ingo Zamperoni, der halb Italiener, halb Deutscher ist und dann auf Italienisch sagt, möge der Bessere gewinnen. Das hat Legendenstatus.
Ja. Du hast ja einen Bezug gemacht, dass auch mit was, wie es mit Freunden ist, wenn du mit Freunden guckst. Also es ist nicht so, dass ich nur alleine gucken wollen würde. Ich habe auch bei letzten Turnieren immer mal auch Freunde eingeladen, sogar irgendwann hatten wir mal 10 Leute hier oder so. Das ist alles
und
noch was.
Und wenn ihr Ollis Wohnung kennen würdet, das ist sportlich.
Ja, wir haben ja aber auch schon Partys mit 40, 50 Leuten gefeiert, also easy. 30, 35, 40, so. Wie auch immer, ist für mich das Coolste natürlich, ich habe auch letzten Samstag das Dänemark-Spiel, darüber haben wir gar nicht gesprochen, da sind wir ja easy peasy 2-0 weitergekommen. Habe ich bei einem befreundeten Pärchen, doch, haben drüber gesprochen.
Wir haben danach aufgenommen.
Noch aufgenommen, klar. Da habe ich ja bei einem befreundeten Pärchen von uns geguckt und so, da war es dann auch so, okay, mal eine Kippe rauchen, ein bisschen quatschen, dieses, das ist schon sowas, oder wenn ich mit meinem besten Kumpel gucken würde, so, dann ist immer so in der Halbzeit, dass wir drüber reden und dann gucken wir vielleicht Analysen, aber hören da nicht zu und dann machen dann leiser. Generell, sobald der Abpfiff ist von Halbzeit zu Halbzeit, sofort Fernseher leiser machen. Das da
Stumm,
bin ich, glaube ich.
Stummtaste. Einfach mute.
Stummtaste nutze ich nicht so. Bist du so ein Stummtastennutzer?
Auf jeden Fall. Aber das kam bei mir, hat sich am Fernseher etabliert, dadurch, dass ich am PC da viel mitarbeite. So ein Tab, so ein Stream,
Ja, aber am Fernseher ist das
ja
eklig,
doch, das
ehrlich.
ist dann die gleiche, das ist so der gleiche
Aber ich
Gedanke
habe eine
dann.
Soundbar und wenn ich die zu lange auf stumm habe, glaube
Ja,
ich, dass
ich
die
auch.
ausgeht.
Ja, ich auch. Ist bei mir das gleiche Problem.
Und das nervt mich.
Ein Tod stirbst du, ja.
Ein Ton, bei einem Ton stirbst du. Ach ja. Ja, ich mache heute keinen Start-Bench-Cut, weil wir jetzt genug hatten. Und ich hatte ja auch schon, bin ich eigentlich der Einzige. Aber ich lasse noch einen kurzen, bin ich da eigentlich der Einzige los. Und zwar bin ich eigentlich der Einzige, der voll spät ist, und das hat mir Jay gezeigt. YouTube-Werbung am Fernseher, wenn du dann über die YouTube-App am Fernseher was schaust, dass du die wegklicken kannst. Ich weiß nicht, ob du YouTube Premium hast. Aber wenn du das nicht hast, dann kommt ja immer Werbung und lange, also nicht jede Werbung kannst du wegschalten, aber wenn du so 30 bis 50 Sekunden Werbung angezeigt wird, ist so ein Symbol, und wenn du da draufklickst, kannst du sagen Werbung blockieren und dann geht's sofort weiter. Das hat mir Jay gezeigt, ich
Das
war voll happy.
sind ja schon Lifehacks, Alter. Lifehack.
Ja, hatten
Nee,
wir
aber
alle auch.
lustigerweise habe ich genau wegen, also genau, das war einer der Hauptgründe, warum ich mir YouTube Premium geholt habe. In Kombination damit, dass ich Student noch bin und dass es deswegen auch halbwegs bezahlbar ist.
Wieso musst du dann dafür bezahlen?
Ich glaube, es ist ein Fünfer im Monat.
Ja, okay. Ja, die Hürde für einen Fünfer ist nicht so hoch, aber bei so viel
Und vor allem
Streaming-Kram und so, ey, wie viel kostet das alles, wenn es nervt?
ja, natürlich, logisch, aber ich hab viele Streaming-Dienste nicht mehr, nur dadurch, dass ich so viel mit YouTube konfrontiert bin. Also YouTube ist
Ja, macht
mittlerweile
Benny auf
meine,
jeden Fall.
ja, das ist meine Main-Unterhaltungsplattform. Also ich habe kein
Ja.
Netflix mehr, ich habe noch einen so herkömmlichen Serien-Film-Streaming-Dienst, und das ist Disney Plus. Aber das wird sich jetzt auch zeigen, ob das noch weiter Bestand hat.
Ja, ich nutze YouTube halt viel so für mich alleine. Also wenn ich alleine Sachen gucke, dann selten, dass ich alleine eine Serie anfange. Das mache ich immer mit meiner Frau oder einen Film. Gibt's ab und zu mal den Moment. Aber in der Regel konsumiere ich YouTube und Twitch. Zwar irgendwann auch mal bei mir ein Startbench-Cut, aber den machen wir nicht mehr.
Heute nicht, ne.
Also auch überhaupt nicht. Jetzt ist ja klar, was wir präferieren. Aber
Also, okay, ja.
worauf es halt auch so ein bisschen abzielte mit diesem I, eigentlich auch auf dieses bin ich eigentlich so immer so, fühle ich mich manchmal als der Einzige, der halt so gewisse Dinge verpasst und sie einfach nicht mitgekriegt hat, wie sie laufen oder also so dieses in der technischen Welt, obwohl ich eigentlich jemand bin, der sich für Technik interessiert und trotzdem
Oh,
in
da
meinem
fällt mir
Alter ist
was
es
ein.
dann so.
Da fällt mir was Passendes zu ein. Kennst du so die Leute, die selbstbewusst auf diese WLAN-Taste drücken, auf dem Router?
Ja, das ist ja, also, weiß nicht, ob ich eine WLAN-Taste habe. Meinst du auf WPS oder was?
Ja, das ist doch so, dass du damit dann connecten kannst,
Ach so.
ohne das Passwort einzugeben. So
Ja.
eine Taste gibt's doch.
Ja, das ist die
Das würde ich,
WPS-Taste, ja.
ja, WPS, genau. Würde ich niemals machen.
Nee,
Das
habe ich
weiß
auch
ich,
noch nie
das.
in meinem Leben gedrückt.
Nee, aber es gibt so Leute, die kommen einfach rein, die machen sowas. Und ich denke mir so, ich bin da.
Ja, es ist aber
Das ist so.
genauso schlimm, wenn ein Internet immer noch so heißt, also dein Heimnetzwerk immer noch so heißt, wie es halt mal
Fritzbox
voreingestellt.
7362SL, so.
UP284973
Ja.
und das gleiche Passwort noch hat und auch noch
Oh
das gleiche
ja.
Routerpasswort hat.
Diese 20-stelligen Zahlencodes.
Boah.
Nee.
Und dann so große kleinen Buchstaben, dann Sonderzeichen, keine Ahnung.
Lifehack noch von mir an der Stelle. QR-Code. Du kannst dir sehr,
Absolut.
sehr easy QR-Code ausdrucken und den dir, keine Ahnung, irgendwo in die Wohnung hängen.
Ja, sowas ist geil. Jay hatte, weiß nicht, ob er es jetzt noch in seiner Wohnung hat oder kennst du diese Office Boards, wo du so Buchstaben draufstecken kannst, diese klassischen, so mit so beigen weißen Buchstaben und dann hat er halt das Netzwerk da drauf, aber QR-Code ist natürlich Game
Advanced Shit.
Changer.
Ja.
Ja.
Aber für die Leute, und das hat auch bei mir lang gedauert, die es nicht wissen und die Apple usen. Ich weiß, bei Samsung geht's glaube ich nicht, bei Android geht's nicht, ne? Man kann mit Kontakten das Netzwerk auch teilen.
Bei Apple geht's auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ist auch so also eine der, wie das muss ich sagen, nutze ich gern, ja.
Ja, auf
Habe
jeden
ich auch
Fall.
früh mitbekommen, da war ich nicht so spät dran.
Nee, ich glaube, ich hab's durch Friend of the Show Beat den Lukas mitbekommen, damals. Da waren wir gemeinsam im Urlaub und dann war es so, einer hat sich in dieses umständliche WLAN-Passwort reingegeben und dann...
Und dann hat er direkt gesagt, dann hier, hat er, ich weiß, wie wir weiterkommen.
Ja.
Schneller ans Ziel mit Effizienz.
Ja, auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwas, mein Freund?
Ja, ganz kurz. In einer Woche, am Samstag, den 13., den 13.,
ja,
vom Finale, treten wir mit J-Town, also J-Town, Beat & Lukas und Band auf, so mit Edu, August, jetzt habe ich,
Micha?
Ja, Micha sowieso, aber ich habe gerade noch den Gitarristen, den kannte ich nämlich noch nicht.
Dann werde ich ihn leider auch nicht kennen.
Aber den werde ich jetzt noch benennen, das ist mir nämlich wichtig. Ja, genau, auf jeden Fall werden wir mit Band auftreten. Ich glaube, ich muss nochmal genau raussuchen, deswegen folgt bitte Jay und guckt, also J-Town, und schaut danach. Wir werden auf jeden Fall Stories posten. Wir werden auf der Jazz Montez Bühne am 13., Samstag, dem 13., spielen. Jay hatte irgendwas gesagt mit 19 Uhr, aber ich glaube, es geht nur bis 19 Uhr. Ich bin mir nicht sicher. Also
wir werden, folgt auf jeden Fall hier dem OG Niners Account. Ich werde euch da zu gegebenen Zeitpunkten noch mit Informationen füttern und wir werden das auf jeden Fall auch ein bisschen covern. Olli, ihr werdet mich doch da bestimmt irgendwie, ich darf da doch bestimmt irgendwo mich an die Seite stellen, oder?
Ja, also ja, weil ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Nariman ist übrigens der Gitarrist. Morgen haben wir Probe und das wird auf jeden Fall nice und kommt, macht das so wie Flacco und kommt.
Yeah.
Kommt zahlreich. Wir haben auf jeden Fall ein langes Set, 1,5 Stunden insgesamt am Start. Wie gesagt, mit Beats und aber auch mit Band. Und das wollte ich noch unbedingt raushauen. Deswegen wäre cool, wenn da viele von euch kommen. Und wer Bock hat, einfach nur ein kurzer Tipp. The Race auf Join könnt ihr euch geben. Von Dave können wir mal irgendwann mal drüber reden.
Gebt ja.
Euch das. Ich glaube,
ich wollte mit dir eigentlich, wir müssen da gleich
können auch morgen, wir können auch am nächste Woche darüber reden.
Ja, das Ding ist, wir sind der YouTube-Aufnahme immer noch voraus und ich fühle das nicht, dem YouTube-Upload da was vorwegzunehmen. Okay.
Dann lass uns gleich noch reden.
Gleich
auf jeden Fall drüber. Guckt euch das an. Ja. Das ist ein cooles Format. Ja, und sonst weiß nicht. Ich bin schiedlich-friedlich.
Schiedlich
mit der Folge.
Ja, ich denke auch, ne? Wir haben auch wieder eine beseelte Uhrzeit. Ach, es geht ja sogar noch. Ich dachte, wir wären schon wieder später dran. Also es,
dann gebühren dir die letzten Worte, mein Freund.
Ach, immer diese letzten Worte. Keine Ahnung, was ich da noch sagen soll. Folgt, abonniert und liked gerne diesen Podcast. Ah, ich habe noch was, weil ich kurz mal hier cross-promoten kann. Kendrick Lamar hat ein Video zu dem Not Like Us Diss Track gegen Drake rausgebracht. Absolutes Brechervideo, hat irgendwie in den ersten 12 Stunden 10 Millionen Aufrufe gehabt. War unverständlich hohe Zahlen, also aber ein Banger. Und da haben wir eine Reaction auf dem Revo on Point YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne abchecken.
Promo-Monster.
Ich bin Promo-Monster.
Cross-Promo am Start.
Cross-Promo am Start. Der Süd-Süd-Vlog ist auch immer noch am Start. Wenn ihr da noch mehr Einsicht haben wollt, checkt das auf jeden Fall ab. Ansonsten kommt am Samstag vorbei Jazz Montez Bühne in Frankfurt auf der Fanmeile und wir werden uns dort sehen.
Und ganz viel Grüße an alle, die uns jetzt schon 5 Folgen und jetzt heute 6 Folgen zugehört haben. Vielen Dank dafür, auch für das Feedback, was wir bekommen.
Ja.
Wir sind da sehr, 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 sehr dankbar. Sowohl Anregungen als auch wirklich coole Bezugnahmen und deswegen Dankeschön an euch und dann wünschen wir euch, glaube ich, einfach einen richtig schönen Start in die neue Woche.
Und wir haben es jetzt vorher nicht nur besprochen, es kann gut sein, dass wir nächste Woche nicht Punkt 0 Uhr auf den Sonntag, Montag Übergang kommen. Da müssen wir nochmal ein bisschen drüber sprechen, je nachdem, wegen EM-Finale. Besprechen wir nochmal, ihr werdet es mitkriegen, wie es dann sein wird. Gehabt euch wohl. Startet schön die Woche. Bis dahin. Passt auf euch auf. Stay strapped, seid lieb zueinander, sei ich woanders, deswegen gucken wir einfach mal, was wird.
Was wird?